Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Elena Engels und du hörst den Podcast Bibelschönheit. Und heute habe ich eine wunderbare Frau vor mir sitzen. Das ist die liebe Martina. Herzlich willkommen, Martina. Schön, dass du da bist.
Hallo, Elena. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ich mich auch. Martina, du wohnst, glaube ich, wo wohnst du aktuell? München?
Nein, also ich bin ursprünglich aus Bayern, so den Raum Augsburg. Aber wir leben momentan in Österreich, in der Nähe von Graz, in der Steiermark. Genau.
Okay. Also bist du ein bisschen weiter entfernt von mir. Ich bin so in der Nähe von Köln, genau, wohne ich in Gummersbach. Und daher sind es schon einige Kilometer, die uns trennen. Ja. Aber es ist so schön, dass wir so die Zeit gefunden haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich für jeden, der jetzt auch eingeschaltet hat, dass du auch zuhörst. Es geht heute so in dieser Podcast-Folge um Martina selbst, um ihr Zeugnis. Sie erzählt einfach von dem, wie sie viele, viele Jahre in der Spiritualität gelebt hat, in der Esoterik unterwegs war. Ich glaube, du hast auch erzählt, dass du auch mal in Thailand unterwegs warst, ein Jahr lang.
Genau.
Davon erzählst du gleich so ein bisschen mehr. Und ich möchte einfach gerne so eingehen darauf, wie ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, ich bin durch Zufall bei YouTube auf deine Videos, auf deinen Kanal gestoßen, als ich so mich mit der Esoterik, mit der Spiritualität, mit der modernen Spiritualität auseinandergesetzt habe, mit der New Age, weil ich finde, dass wir Christen oft so Angst davor haben, eine Scheu davor haben, uns ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und ich persönlich finde das wichtig, weil wenn ich zum Beispiel auf die Straße gehe, evangelisiere oder einfach mal so Menschen treffe, mich mit ihnen connecte, möchte ich gerne wissen, was glauben Sie, was ist es genau, wie kann ich Ihnen begegnen, wie kann ich Ihnen von Jesus erzählen, dass Sie das mehr nachempfinden oder nachverstehen können, wo sind Sie unterwegs, mich interessiert das einfach, mich interessiert der Mensch und deswegen habe ich mich so auf diesen Weg begeben und in dieser Zeit habe ich deinen Account gefunden auf YouTube und habe einige deiner Aufnahmen mir angeschaut. Du interviewst ganz viele Menschen, die aus der Esoterik kommen, die wirklich starke Zeugnisse haben, krasse Vergangenheiten, vieles erlebt haben, in den Zwängen des Satans gefangen auch waren, aber wirklich frei geworden sind oder auf dem Weg der Freiheit immer mehr sind mit Jesus gemeinsam. Und das hat mich so fasziniert. Also habe ich mit dir Kontakt aufgenommen und wir haben, glaube ich, das erste Mal Sprachnachrichten ausgetauscht, richtig lange zum Teil, hast du, glaube ich, wirklich 20 Minuten aufgenommen und dann hatten wir über eine Stunde miteinander telefoniert. Ja. Also es ist wirklich spannend, ich mag es wirklich sehr, mich mit dir zu unterhalten und ich mag auch dein Herz, ich finde das so stark. Du bist jetzt seit zwei Jahren Christin?
Eineinhalb Jahren, also dieses Jahr im Ende August, Anfang September werden es zwei Jahre, ja, noch gar nicht so lange, ja.
Gar nicht so lang und ich finde es aber so ermutigend und so stark zu sehen, was du machst. Ich finde es einfach großartig und deswegen lade ich dich jetzt einfach ein, so ein bisschen von dir zu erzählen, wie du dazu gekommen bist, überhaupt so diesen YouTube-Kanal zu gründen und was eigentlich so deine Geschichte ist.
Sehr gerne, Elena. Ja, vielen, vielen Dank, Elena. Und vorweg möchte ich sagen, ich kenne dich, glaube ich, schon ein bisschen länger wie du mich. Also du bist ja jetzt erst auf meinen YouTube-Kanal gestoßen. Ich folge dir aber schon länger über Instagram, weil als meine Zeit so losging, ja, nach meiner Bekehrung, habe ich natürlich auch nach Glaubensgeschwistern gesucht, gerade auf Social Media, weil in meinem direkten Umfeld, da war nichts, ja. Also habe ich so die Fühler ausgestreckt. Ich bin viel auf Instagram eben auch Wer ist denn da? Wen gibt's denn da? Und dann bin ich auf dich gekommen, habe dich abonniert, folge dir einfach schon eine Weile, finde einfach auch mega, was du machst, ja, wie du das rüberbringst. Ich liebe deine Stories, ja, und genau, also kenne ich dich eigentlich schon wesentlich länger. Deswegen hat mich das auch mega gefreut, als du dann plötzlich auf mich zukamst und zu der Austausch kam. Was ich auch dazu sagen möchte, dass ich den Kanal mache, das macht nicht wirklich ich aus mir heraus. Ich hätte das gar nicht in der kurzen Zeit stemmen können, weil wenn man frisch bekehrt ist, man ist ja wirklich noch, ich sag immer gern, wie so ein Babychrist. Ja, man weiß noch nicht so viel, der Heilige Geist, ja, der wohnt schon in einem, aber trotzdem ist man schon noch ein bisschen so hilflos, es strömt ganz viel auf einen ein im Außen. Und ich sag jetzt so nach 1,5 Jahren, nach meiner Bekehrung, es gibt auch so eine christliche Bubble, ja, also wo man auch aufpassen muss, wo nicht alles Gold ist, was glänzt. Am Anfang war das echt auch so ein Haifischbecken. Ich bin angeschrieben worden über Facebook Messenger zum Beispiel, ja, von Sekten, was sich rausgestellt hat, ja, die Shin, wie heißen sie genau, Elena, Shin, Chao, Sekte, aber du weißt schon, was ich meine, ja.
Ja.
Das war sehr, sehr extrem und man ist da wirklich am Anfang schon ein bisschen blind, wenn man die Gabe der Geistesunterscheidung noch nicht so hat, ja. Genau. Ja, aber der Herr hat mir das, was ich jetzt mache, ganz schnell eigentlich aufgezeigt und also durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft, nicht aus mir heraus, ist das entstanden. Aber wollen wir einfach von vorne vielleicht anfangen, wie es bei mir vorher war, dass ich den Menschen einfach so ein bisschen mitnehmen kann. Also ich selber komme aus Bayern, ja, und in Bayern ist eigentlich die Mehrheit katholisch groß geworden. Das ist so. Ich würde mal sagen, 80-90% der Bayern sind römisch-katholisch groß geworden. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Religionsunterricht waren ja ein paar dabei, die waren evangelisch. Und ich dachte immer, naja, die, also schon so ein bisschen herablassend, ja, die wissen ja, die kennen ja den richtigen Glauben gar nicht. Weil da, wo man reingeboren wird, das hat als Kind schon eine sehr große Gewichtung. Man denkt wirklich, das ist richtig. Ich denke, es geht allen Religionen, also allen Kindern so, die in irgendeiner Religion eben groß geworden sind. Man denkt, das, was die Eltern leben, vorleben und die Familie, das ist das Wahre. Das ist es. Ich habe das auch nie hinterfragt. Für mich war das ganz normal, in die Kirche zu gehen, ja, die ganzen katholischen Rituale einfach auch mitzumachen, habe die auch selber dann gemacht, alles, was da so dazugehört. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 Jahre alt war. Ich kann mich nur erinnern, ich bin mit meinem Cousin damals in eine ganz, ganz große Wallfahrtskirche gefahren und habe gebetet. Ja, ich habe zu Gott gebetet, also Gott war präsent in meinem Leben. Ja, ich war jetzt nicht irgendwie atheistisch unterwegs. Er war präsent. Ich habe gebetet, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Ist aber nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damals dann schon ein Loslösen ein bisschen war von Gott. Ja, ich weiß es nicht, also ist mir nicht bewusst. Aber dann kam ich so in die Pubertät und wie gesagt, Gott war präsent, aber mich hat es dann irgendwann genervt, in die Kirche zu gehen am Sonntag. Ja, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben, also hat sich das dann irgendwann erledigt, gerade in der Pubertät. Ich wollte in der Welt sein, ich wollte in der Welt teilnehmen, ich wollte andere Dinge machen, weggehen und so weiter. Und dann hat die Welt viel Raum eingenommen in meinem Leben.
Okay.
Dann kam so mit 18, 19 eine krasse Erkrankung. Also ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben mit einer Autoimmunerkrankung zu kämpfen gehabt. Und war natürlich in der Schulmedizin, habe alles gemacht, was die Schulmedizin mir angeboten hat, aber die konnten mir nicht helfen. Die konnten mir einfach nicht helfen. Und wenn man mit 18, 19 an einem Punkt ist, ja, wo die Schulmedizin dir nicht helfen kann und du eigentlich das Leben vor dir hast, ja, wo ja so die Blütezeit losgeht von jedem Teenager, ja, oder herangehenden Erwachsenen, und dann hat man so mit Krankheit zu tun, dann ist das ziemlich schlimm eigentlich für einen. Und ich habe, weil ich im Glauben nicht fest gegründet war, muss ich wirklich dazu sagen, der katholische Glauben, der hat nicht wahrhaft, also ich will, kann nicht für alle Menschen sprechen, aber bei mir war das so. Man hat nicht diese starke Gemeinschaft mit dem Herrn, ja. Man geht in die Kirche, die meisten lesen nicht mal die Bibel, ja. Und das war's dann. Und das ist viel zu wenig. Man hat nicht diese Gemeinschaft, dass man in allen Lebenssituationen einfach zum Herrn geht. Man sucht dann in der Welt nach Hilfe, nach Antworten. Und das habe ich gemacht. Die Schulmedizin konnte mir nicht helfen. Ich wollte aber gesund werden. Also habe ich alle Strohhalme, die es irgendwo gab, jede Hand, die mir gereicht worden ist, die habe ich ergriffen. Und so kam ich zu einem indonesischen Arzt damals. In meiner Heimat, in Augsburg, ja. Und dieser Mann war damals mein Hero, mein persönlicher Hero, weil allein schon, wie er mit mir umgegangen ist und mit meiner Krankheit, ja, also es war wirklich so ein Annehmen von, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Also wenn die Schulmedizin nicht weiter weiß, so nach dem Motto, es gibt noch viele andere Wege. Aber das war nicht Gott, ja, es waren andere Wege. Und so. Er war ein indonesischer Arzt und hat natürlich die indonesischen Heilmethoden angewandt. Also ich bin dann vertraut worden mit Akupunktur, mit Tai Chi, mit Qigong. Das habe ich dann bei ihm auch belegt, ja. Und ich war da sehr, sehr jung. Und das war für mich der Türöffner in sehr jungen Jahren in die spirituelle Welt. Und so bin ich reingekommen, ich bin durch die Tür durchgegangen und dann kam eins zum anderen. Ich wurde geheilt, Elena. Das ging nicht von heute auf morgen. Ich durfte Heilung erfahren, das ging über Jahre, aber ohne dass mir ein Organ entnommen werden musste. Und die Schulmedizin hätte mir ein Organ entnommen. Also so weit war ich fortgeschritten und sie konnten mir nicht sagen, dass wenn das Organ entfernt ist, dass ich dann wirklich befreit bin von dieser Krankheit, ja. Und das war ja das Dramatische, das Schlimme. Und dieser Arzt, also ich habe das Organ bis heute noch und dieser Arzt hat es hingekriegt durch all seine Methoden, die er angewandt hat, ja, alternative Methoden, ganz viele an meinem Mind zu arbeiten, ja. Dass ich eben nicht operiert worden bin und dass ich wieder gute Werte hatte, Blutwerte. Und das war für mich der Türöffner. Es gibt viel mehr, ja, auf dieser Welt, was wir gar nicht wissen, was aber, wo wir heilen können. Das war für mich ein Game Changer. Und da hatte der Feind, sag ich mal, mir eine Riesentür geöffnet und ich war on fire. Ja, ich wollte auch jedem Menschen, der in irgendeiner Form eine Krankheit hatte, zu diesem Arzt bringen, weil der war für mich einfach ein Held, ein Heiler, ja. Was für die Schulmedizin, für die Welt, sage ich mal, unmöglich war, war plötzlich in dieser Form möglich. Und ja, er hat, also ich bin gesund geworden und es hat aber sehr, sehr viel Geld gekostet, sehr, sehr viel. Ja, also eine Unsumme habe ich da ausgegeben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Kleinwagen. Na, ein Auto eigentlich, ja, wirklich. Über die Jahre. Ich habe sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt. Aber das war es mir alles wert. Ich wollte einfach nur gesund werden. Nur gesund werden. Und dafür hätte ich alles getan, Elena. Durch das, dass ich dann so ein Vertrauen in diesen Menschen hatte, habe ich mich halt auch völlig auf ihn eingelassen, was er gelehrt, geteacht hatte. Er war zum einen Arzt, also er hat Schulmedizin studiert, aber hat komplett dieses ja, Indonesische einfach mit einfließen lassen, all das Spirituelle. Ich habe Tai Chi-Unterricht bei ihm genommen, Qigong, und er hat uns oftmals in den Gruppen am Wochenende alles erzählt, alles Fernöstliche, ja, von Buddhismus und so weiter. Und ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich war so neugierig. Ja, dieses Wow, da gibt's so viel mehr, wie ich kenne. Ich wo ja vom Dorf kommen und so weiter. Also ich dachte, wow, ich habe jetzt, ich weiß da jetzt was. Ja, das ist ja weltverändernd, so ungefähr, in meinen jungen Jahren. Ja. Und so kam das, dass ich immer mehr Step by Step in diese spirituelle Welt eingetaucht bin. Und habe mir Bücher gekauft, so kam eins nach dem anderen. Und es ist auch, wenn du in dieser spirituellen Bubble bist, es gibt kein Ende. Du hörst dann plötzlich so vieles. Ah ja, da gibt's was Neues, da gibt's ein neues Tool. Dann kamen Edelsteine dazu. Dann kamen so Dinge wie Familienstellen dazu. Schamanismus habe ich dann plötzlich erfahren, ja, dass es das gibt. Habe da auch an Zeremonien teilgenommen. Und plötzlich sah ich dieses riesengroße Feld und Buffet, was es an Spiritualität einfach auch gab. Ich wusste das nicht, dass das New Age ist oder dass das was eigentlich Schlechtes und was Böses ist, was Gott überhaupt nicht möchte, was für Gott ein Gräuel ist. Ja, ich dachte, nein, ich kriege das jetzt alles hin. Ich habe viele Menschen zur Seite, die Heiler sind, Therapeuten sind, spirituelle Therapeuten, die wissen für alles eine Antwort und eine Lösung, aber ich habe alles ohne Gott gemacht.
Also es ist echt schon spannend, was du so erzählst. Auf der einen Seite, dass du sagst, okay, ich hatte gar nicht so das Bibelwissen. Und es ist ja selbstverständlich, wenn du das nicht hast, dass du gar nicht wissen kannst, was ist Gott ein Groll oder was liebt Gott? Wie ist er? Wie ist sein Wesen? Wir können das gar nicht wissen. Und das, finde ich, ist auch oft die Gefahr, dass wir ein Bild von Gott haben, ein sehr, sehr falsches Bild, und dann aber glauben, das ist richtig.
Genau. Ja? Wir haben ein selbstgemachtes Bild. In der Esoterik, ja. Elena, wenn du dich mit den Menschen unterhaltest, die meisten sagen, sie glauben an Gott. Die meisten sagen, ja, sie glauben auch an Jesus. Ja, das tun sie, nur wir müssen unterscheiden. In der spirituellen Bubble gibt es viele Jesusse. Die Dämonen, die verkleiden sich als Jesus zum Beispiel. Für die einen ist Jesus eine Energie, ja, ein Prophet, wie auch immer. Aber das hat nichts, und ich möchte es wirklich ausdrücklich betonen, mit dem wahrhaftigen Jesus zu tun. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, lehnst die Bibel ab, dann glaubst du nicht an den wahrhaftigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. So hart sich das anhört. Und ich glaube, das muss auch wirklich raus. Die Menschen müssen da wachgerüttelt werden. Weil ich sehe leider auch, mir werden auf YouTube ab und zu immer noch Kanäle oder Videos eingeblendet, denen ich früher gefolgt bin. Und ich merke auch in der spirituellen Szene eine Bewegung, dass jetzt immer mehr das Wort Gott erwähnt wird. Ich meine, göttlich, ja, oder Christusbewusstsein, das ist ein ganz normal im Sprachgebrauch. Aber das hat nichts mit unserem allmächtigen Gott zu tun, ja, mit unserem Schöpfer. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe auch an Gott geglaubt in meiner spirituellen Zeit. Aber das war nicht der, in dem Sinn, der wahrhaftige Gott. Ich habe die Bibel abgelehnt. Die Bibel war für mich eingestaubt, ein altes Buch, von Menschen geschrieben, verfälscht. Das war meine Realität. Also ich habe meine eigene Realität erschaffen, was, wie ich das sehen wollte, wie ich Gott sehen wollte, wie ich die Bibel sehen wollte. Mich hat das total genervt, wenn ich irgendwo im Urlaub war und dann sah ich überall, früher war das so, mittlerweile ist es ja leider nicht mehr, überall lagen Bibeln aus in den Hotels. Boah, mich hat das so genervt, ja, ich fand das so alt und ich bin doch weiter, ja, aufgestiegener, erwachter. Solche Ansätze hatte ich und das haben die Menschen, die in der Spiritualität sind. Sie denken, sie sind bewusster, aufgestiegener, in einer anderen Dimension bereits. Absolute Lügen vom Feind. Für mich war das auch so. Wir sind jetzt in einem goldenen Zeitalter. Alles wird gut. Ja, die Menschen, die müssen sich nur richtig ausrichten auf das Positive, müssen die Welt so sehen, wie sie sie sehen wollen. Und da geht der Fokus dann auch hin. Das sind so Merkmale in der spirituellen Szene. Ja, also völlig weg vom wahren Wort Gottes, völlig weg. Sie denken wirklich, sie sind Gott. Das Göttliche ist in ihnen. Sie haben eine Schöpfermacht in sich, eine Schöpferkraft, mit der sie manifestieren können, kreieren können, die Welt verändern können. Also absolut gottlos eigentlich, jetzt im Nachhinein betrachtet. Die Menschen, die da drin sind, sind gute Menschen, Elena. Die wollen oftmals Gutes für sich, für die Welt, für ihre Liebsten im Umfeld. Ja? Sie haben ja Gedanken, es ist schon in ihrem Ermessen, die Welt zu was Positivem zu verändern, aber sie wollen das alles ohne Gott machen. Und weißt du, es ist auch so, es meditieren so viele Menschen auf der ganzen Welt, manifestieren, ja, wenn man ganz ehrlich ist, die spirituelle Szene, die Esoterik, Okkultismus, New Age, ist auf der ganzen Welt verbreitet.
Ja.
Und wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen tagtäglich meditieren, gut ausgerichtet sind, es müsste die Welt schon längst gut sein, weil sie immer sagen, naja, es fehlt nur noch ein bisschen und dann kommt das goldene Zeitalter. Wir haben die Masse noch nicht erreicht. Das sind alles so drastische Lügen vom Feind, der die Menschen wegbringt von Gott, ihnen sagt, sie sind selber Gott, es liegt in ihnen, ja, ihr Leben zu kreieren und so weiter. Und zu Themen wie Buße, Sünde, Hölle, das kommt da eigentlich gar nicht vor.
Also was ich sehr interessant finde, wenn ich mich mit diesem Thema so auseinandersetze und mir einige auch Profile angucke, ob auf Instagram, egal wo, es ist sehr interessant. Ich sehe so diese Tendenz dazu, dass derjenige, der eigentlich hinter all diesem steckt, Satan höchstpersönlich, sehr viel aus der Bibel klaut.
Genau.
Er ist jemand, der nichts Eigenes kreiert. Er kann es gar nicht, er macht nur nach. Und er gebraucht die Bibel und er gebraucht Jesus Christus, er gebraucht das Thema Vergebung und macht es so zu seinem eigenen und unabhängig von der Bibel, so weit entfernt davon. Und die Menschen glauben, wie du auch sagst, sie sind auf einem guten Weg, sie sind gute Menschen, sie wollen ein besseres Leben für sich, für andere. Und ich bin doch gut, ich will doch was Gutes und merken gar nicht, wo sie eigentlich da gelandet sind. Und da warst du ja auch und da würde ich gerne anknüpfen und dich fragen, wie war es denn, als du dann wirklich so tief drin warst? Hast du irgendwas geistlich wahrgenommen? Hat sich etwas verändert? Hast du mit irgendwas zu kämpfen gehabt? Angstzustände, Depression, was auch immer? Gabst du was in deinem Leben?
Ja,